Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Moin moin.
So, entweder du huldigst mir, du erzählst einen guten Witz oder du bringst das Thema weiter. Und das Thema heute ist das Space Race.
Ja, aber ich würde dich auch sehr gerne huldigen. Das ist überhaupt kein Problem. Also huldigt, so ein großartiger...
Mich
so
oder meiner?
Mich.
Huldigt mich.
Also ich huldige deiner, sagen wir es ruhig so. Aber so ein großartiger Podcaster wie dich habe ich noch nie gesehen. Habe ich noch nie erlebt.
Boah, wir sind so super. Also,
es ist einfach unglaublich. Dieses Imperium, was du dir da aufgebaut hast, ja, das ist unfassbar.
Tempelhof in die ganze Welt hinaus. Wie früher, als wir noch einen Flughafen hatten.
Ja, genau. Also, aber ich kann das Thema auch weiterbringen. Bitte. Weil Space Race, das ist ja, klingt natürlich ziemlich Hammer, ist schlicht und ergreifend der Wettlauf ins All. Und wurde ausgerufen vom damaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower, und zwar im Juli 1955. Mhm. Dwight D. Eisenhower, da muss man vielleicht zwei Sätze zu lassen, war ein General des Zweiten Weltkrieges, und zwar jener General, der die amerikanischen Truppen hier auf dem Kontinent befehligt hat. Einer der, ich sag mal, drei, vier großen und wichtigen Generäle, die letztendlich die Rückeroberung des Kontinents von den Nazis organisiert haben, unter anderem den D-Day, und die also sich großen Ruhm sozusagen erworben haben, jedenfalls in Amerika. Und die wurden dann nahezu zwangsläufig irgendwann auch zum Kandidaten für die Präsidentschaft. Und Eisenhower hat es tatsächlich gemacht, wurde zweimal, also er wurde wiedergewählt, war zwei Amtsperioden Präsident der Vereinigten Staaten, ihm folgte übrigens Kennedy. Sein Vizepräsident war der nicht minder bekannte Richard Nixon. Und dieser Eisenhower war natürlich einer von denjenigen, die den Kalten Krieg, ich will jetzt nicht sagen angefangen haben, aber die ihn auf jeden Fall angenommen haben. Ja. Und die gesagt haben, es kann jetzt wirklich nicht sein, dass wir sozusagen gegenüber den Sowjets ins Hintertreffen geraten. Zumal die amerikanische Bevölkerung der Meinung war, diese hinterwäldlerischen, nichtskönnenden Sozialisten, denen müssen wir jetzt mal zeigen, wo der Hammer hängt, und müssen ihnen im Grunde genommen in allen Belangen beibringen, wie man das richtig macht. Also mit einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung die Sache nach vorne zu bringen.
Wo der Bartel den Most holt.
Und da war Eisenhower sozusagen auch gleich der Richtige. Übrigens, nur damit man das klar hat, sein Vorgänger, das war Truman. Mhm. Und Truman hat die nach ihm benannte Doktrin aufgesetzt, weswegen letztendlich sowas wie der NATO-Gedanke des Bündnisbeistandes entstanden ist, nämlich, dass man gesagt hat, überall dort, wo die Kommunisten versuchen, Fuß zu fassen, wird die jeweilige Opposition, also die dann angegriffen werden, von uns unterstützt. Und das war der Anlass war Griechenland, wo Stalin versucht hat, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges auch so eine Art kommunistische Marionettenregierung einzurichten. Und das ist dann aber gescheitert eben am Widerstand des Westens. So, der Kalte Krieg war also in vollem Gange. Wir haben schon den ersten Indochina-Krieg. Da ging es um den französischen Versuch, Vietnam als Kolonie zurückzubekommen oder andere Kolonien auch eben in Indochina. Das ist aber am Widerstand der Einheimischen gescheitert und der indigenen Bevölkerung. Und da mischten sich dann die Amerikaner ein und die Russen auf der anderen Seite, und auch der Chines war dabei. Also es war irgendwie schon alles ziemlich wild. Und in dieser Gelegenheit oder in dieser Situation kam immer mehr sozusagen ins Spiel, dass man im Weltraum Abfangstationen bauen könnte, dass man vom Weltraum aus per Satellit gucken könnte, was die anderen machen, mhm, dass man möglicherweise zum Mond fliegen könnte, um dort Ressourcen zu holen und alles Mögliche. Also es waren so ganz wilde Spekulationen. Es erinnert so ein bisschen, was später dann Ronald Reagan gemacht hat, das war Star Wars.
Strategic Defense Initiative. Da haben sie dann auch SDI gut über den Tisch gezogen.
Ja, SDI, und das ist natürlich faszinierend. Da kannst du schöne Bildchen malen, da kannst du toll rumspinnen, mhm, da kannst du ja auf einmal dir Dinge ausdenken, die eben möglicherweise dann irgendwann mal, ich sag mal, Realität werden könnten. Und wenn ich mir überlege, wie viele Satelliten heute im Weltall rumflitzen, dass sie nicht aneinander krachen, ist auch, finde ich, auch schon irgendwie eine Leistung.
Das ist Hexenwerk, ja. Mhm.
Ja, also es sind mehrere tausend, und ich meine, und alleine auch wie viel Schrott da oben rumgeistert, dass das alle nicht mehr passiert, das wundert mich wirklich. Aber das ist jetzt mal was anderes. Also, in dieser Situation verkündet also Dwight D. Eisenhower, dass man nun also loslegen will, und zwar auf dem Gebiet der Raumfahrt. Es werden neue Raketenantriebe entwickelt und es werden Langstrecken-Kernwaffen sozusagen probiert, beziehungsweise erstmal zunächst einmal überhaupt ins Auge gefasst, weil man natürlich davon ausgegangen ist, dass es möglicherweise zu einem tatsächlichen Krieg zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten von Amerika kommen könnte. Und da nur ganz oben bei Alaska Russland und die USA eine, ich sag mal, überschaubare Entfernung haben von, glaube ich, 150 Seemeilen oder sowas, sind aber ansonsten sehr große Distanzen zu überwinden gewesen. Und das hätte man eben mit Langstreckenwaffen machen können. So wurde also sehr viel Geld in die Hand genommen und man hat angefangen, ich sag mal, zu investieren. Jetzt legen wir den Fokus mal auf die andere Seite, nämlich auf die damalige UdSSR. Da war gerade, also 55 war gerade Stalin verstorben. Der Nachfolgekampf ist dann entschieden zugunsten Nikita Chruschtschows. Mhm. Nikita Chruschtschow.
Das war der mit dem Schuh.
Das war der mit dem Schuh und den Vereinten Nationen. Das war so ein kleiner wandelnder Meter. Rundlich, glatzköpfig und hatte so ein ganz witziges Gesicht und er lachte auch immer, war aber in seinem Inneren irgendwie nicht minder brutal, also was man so mitbekommen hat. Und es stellt sich dann natürlich sehr schnell die Frage, ob denn die Russen die gleichen Möglichkeiten gehabt hätten oder haben wie die Vereinigten Staaten. Und da gibt es zwei Dinge zu beachten. Zum einen, beide Seiten haben sich deutscher Wissenschaftler bedient. Die Amerikaner haben in der Operation Overcast sehr viele Wissenschaftler, die sie hier in Deutschland habhaft werden konnten, nach Amerika deportiert, sage ich mal.
Eingeladen.
Da war auch so jemand wie Werner von Braun bei. Die wurden dann eingeladen, wie du jetzt gerade gesagt hast, um dort sozusagen die Wissenschaft weiter voranzutreiben. Natürlich auf der Basis der Dinge, die sie schon für die Nazis gemacht haben. Das Gleiche haben aber die Russen auch gemacht. Und da hieß dann die Operation Osawakim. Oder Osawakim, weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Das war jedenfalls auch eine ganz streng geheime Militäroperation. Und da wurden also sehr viele Ingenieure, die dann in die Sowjetunion übersiedelt wurden. Das waren Experten für Bordsysteme und Steuerung von Raketen. Das war ja in Peenemünde, das war ja die Station, wo also die Nazi-Raketen probiert wurden, öfters noch ein Problem, weil die flogen dann 10 Meter hoch und explodierten und so. Und andere gingen weiter hoch, war aber die Steuerung falsch. Also es waren alles, ich sag mal, schwierige Dinge. So, ja. Und dann gehen wir also wieder zurück zu Amerika, wo ja der Startschuss sozusagen kam. Und Werner von Braun, das muss wirklich eine ziemlich beeindruckende Person gewesen sein, weil er schon gleich am Anfang eine Idee publiziert hat, man könne doch Menschen in eine bewohnbare Raumstation transportieren. Diese Raumstation hat er auch aufgemalt und die hatte 70 Meter Durchmesser. Das war so eine Art Weltraumhotel. Mhm. Und dieses Weltraumhotel sollte auch von ganz normalen Menschen sozusagen nutzbar gemacht werden. Und diese Idee und das, was dann sozusagen in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, fand irgendwann auch Walt Disney sehr inspirierend und hat daraus eine Filmreihe gemacht, nämlich Man in Space. Und aus dieser Filmreihe und wie die dann in der Öffentlichkeit ankam, wurde dann später der Kinofilm Man and the Moon. Ah. Und damit war sozusagen die Idee in der amerikanischen Bevölkerung angekommen. Werner von Braun fungierte da als, ich sag mal, rasender Reporter, hätte ich beinahe gesagt.
Ja, ein Freund von mir hat über Werner von Braun gearbeitet, also seine Masterarbeit, glaube ich, über den geschrieben. Ja. Mit dem habe ich eine sehr lange Sendung aufgenommen. Und der kommt dann halt irgendwann auch zum Schluss. Das ist ja, Werner von Braun hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, außer davon, ja, Sachen zu verkaufen, und zwar dieses Thema.
Ja, das kann ich nicht beurteilen. Aber jedenfalls, er wurde dort sehr hofiert. Also so blöd waren die Amis jetzt. Aber das lassen wir mal weg. Also er hat jedenfalls diese Idee in die Öffentlichkeit gebracht. Und damit ist ein Hype entstanden, der wahrscheinlich wirklich notwendig gewesen ist, um überhaupt das viele Geld aufzuwenden, das es bedurft hat, um diese Ideen wirklich dann auch in die Realität umzusetzen. Mhm. Überleg dir mal, der Film Man and the Moon von Walt Disney haben 40 Millionen Menschen gesehen. Und Eisenhower hat sich eine Kopie fürs Pentagon geben lassen. Das heißt, die haben diesen Film vorgeführt und haben gesagt, das machen wir, so wollen wir das machen. So, und dann haben die also angefangen zu forschen und zu überlegen. Und dann kam 2 Jahre später, und daran konnte man dann sehen, dass auch die Russen nicht faul sind, der sogenannte Sputnik-Schock. Mhm. Weil Amateurfunker in der ganzen Welt auf einmal so ein kleines Piepsen aufgefangen haben. Und erst wusste keiner, was das ist. Und irgendwann stellt sich dann heraus, das ist eine Sonde, die um den Erdball kreist, im Orbit, also außerhalb der normalen Flughöhe. Und dadurch, dass also dieses Piepsen kommt von dieser Sonde und das ist ein Sputnik und den haben die Russen in die Atmosphäre geschossen. Damit waren sie den Amerikanern weit voraus. Ja. Die Amis hatten überhaupt, die waren regelrecht geschockt. Und als das dann rauskam und die Menschen dann von Fernsehreportern oder so befragt wurden, dann konnte man hören, wie kommen diese Hinterwäldler dazu, so eine Rakete zu bauen? Und wie kriegen die das überhaupt hin, da so eine Sonde? Und wieso piepst die? Und wieso kommt die wieder zurück? Und all diese Dinge wurden gefragt. Und die seien doch bitter enttäuscht darüber, dass wir, also sprich die Amerikaner, uns von diesen Idioten da irgendwas haben vormachen lassen müssen. Das heißt, Teil 1 der Space Race geht eindeutig an die Sowjetunion. Und das hat natürlich dann die Amerikaner angespornt. Und wir erinnern uns alle, obwohl wir nicht dabei waren, wir erinnern uns alle daran, dass dann, als die Amtszeit von Dwight D. Eisenhower abgelaufen ist, gab es dann den Wahlkampf Richard Nixon gegen John F. Kennedy. Mhm. Und Kennedy hat gewonnen. Und als er seine Inaugurationsrede vorm Kapitol gehalten hat, irgendeine der bedeutenden Reden von ihm, hat er verkündet, dass bis zum Ende des Jahrzehnts die Vereinigten Staaten einen Menschen auf dem Mond landen lassen werden und ihn wieder heil zurückbringen. Das
Before
war
this decade is out.
Yes, genau. Ja, das war das Versprechen. Und das haben die Amerikaner geglaubt. Und dann haben die Programme aufgelegt. Also Gemini war eins, oder bei uns hieß das dann Gemini. Mhm. Das andere war Apollo. Das war dann die letzte. Und davor gab es noch eine, da habe ich jetzt gerade den Namen nicht parat. Aber jedenfalls, es waren mehrere Programme, die also die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass das überhaupt gehen kann. Wir reden da so locker von, weil wir heute ISS haben und mehrfach zum Mond, auch zur Venus und wo auch immer hingeflogen sind. Damals war das eine unvorstellbare Idee, dass tatsächlich ein Mann auf dem Mond herumspaziert. Das war Jules Verne. Der hat das mal als Science-Fiction-Roman geschrieben.
War der Mond noch aus Käse.
Ja, und weißt du, die kleinen Kinder, zu denen ich auch gehörte, haben dann gedacht, sag mal, wie soll das denn bitteschön gehen? Und da meldete sich dann so einer wie Erich von Däniken. Ich weiß nicht, ob der Name jemandem was sagt. Das war so ein etwas eigentümlicher Forscher, will ich mal vorsichtig sagen, der sich im Bereich der Inkas und Azteken gut auskannte und also dicke Bücher geschrieben hat. Also sein
Forschungsschwerpunkt, Dänikens Forschungsschwerpunkt ist die Präastronautik.
Ja, genau. Der also sich dort sehr gut auskannte und der hat dann eine Grabplatte irgendwo in Chichen Itza oder sonst wo entdeckt, wo tatsächlich nur ein Astronaut drauf zu sehen ist. Und ich habe diese Platte auch mal wirklich leibhaftig, also in Natura gesehen. Mhm. Und man kann wirklich sagen, das sieht wirklich so aus, als wenn da jemand in einem Raumanzug mit so einem Schlauch hinten raus, wo man Sauerstoff bekommt, ich sag mal, über dieser Grabplatte schwebt. So. Und ja, daraus aber hat
auf
er
die
dann,
Idee, dass das ein Astronaut sein könnte, kommt man auch erst, wenn man gesagt kriegt, dass das ein Astronaut sein könnte.
Ansonsten. Naja, also das Bild sieht schon sehr merkwürdig aus. Ich sag's ja einfach nur. Es gab dann die Diskussion über menschliches Leben im All. Sind wir eigentlich alleine auf diesem, was ist das hier eigentlich? Also wie kommt das hier alles zustande? Also die Idee, dass man auf den Mond fliegen kann und damit sozusagen ein Mysterium entblättert, weil der Mond, der Wald, der rauschende Bach und die dunklen Wälder, das sind ja für die Deutschen, inklusive ihrer Nichtvorfahren, die Germanen, essentielle Dinge. Und die tauchen in Tausenden von Gedichten auf und auf einmal kletterst du dahin und sagst, guck mal, so sieht er wirklich aus. Das ist ja auch eine Entmystifizierung und eine Versachtlichung der Lebenswelt auf einmal. Und all diese Dinge wurden da so im Hinterkopf diskutiert bei jedem Einzelnen. Hat aber nichts damit zu tun, dass das alles weiter vorangetrieben wurde. Und ich zum Beispiel erinnere mich nun tatsächlich noch daran, wie die drei da zum Mond geflogen sind und der Satz von den Giant Leaps for the Humans und Little Step for Humans und so weiter.
One small step for a man, but a giant leap for mankind. Wobei dieses Giant Leap leider von atmosphärischem Rauschen verschluckt war.
Wie schade.
Vielleicht hat er sich auch einfach verschluckt, kann auch sein.
Also ich weiß, dass mich das damals wirklich fasziniert hat. Ich war so Jugendlicher und dachte, boah, das ist ja echt der Hammer. Natürlich hatte ich überhaupt keine Ahnung, was da jetzt wirklich passiert, aber alleine die Tatsache, mit einem Fernsehbild sozusagen dabei zu sein, und davor schon waren Milliarden von Experten im Fernsehen, die also unentwegt erklärten, was da jetzt minutiös genau passiert. Und wenn der Staat ist und wenn das passiert, dann passiert das. Und wenn dieses nicht klappt, dann haben wir das. Mhm. Die Nation war auf einmal Raumfahrer.
Ja, ich erinnere mich dran, in so historischen Dokus gesehen, wie ist der damals? Professor Haber war das, glaube ich, der dann das alles erklärt hat. Ne? Wie sie im Grunde die Apollo-Kapsel als Holzmodell im Studio nachgebaut haben in Deutschland, weil es gab ja natürlich auch keine wirklichen Live-Übertragungen und sowas. Und dann sind die da drin rumgeklettert und haben erzählt, ja, jetzt würden sie dann hier drehen und da ziehen und so. Super, stelle ich mir
es
irre
vor
für damals. Ja.
Ja, das war wirklich irre und ich weiß einfach, dass wir haben das auch, die Menschen damals haben das wirklich gefressen, weil die Vorstellung, dass das klappt, das war, das kann ich auch gar nicht beschreiben. Und wir lebten, also hier in Deutschland, Westdeutschland, Bundesrepublik, alte Bundesrepublik, wir lebten ja auch in so einer Zeit, wo wir schon so gemerkt haben, es bricht auch bei uns was Neues an. Das war, kurz danach kommt die Wahl Willy Brandt und eine neue Regierung, also nicht mehr CDU, sondern SPD. Und dann kommt und Kennedy. Und das war irgendwie tatsächlich so eine Stimmung, wo wir dachten, boah, ey, jetzt geht's aber hier ab. Die Lucy geht jetzt aber richtig durch die Decke. Und ja, das war sozusagen die Zeit, in der das dann funktioniert hat. Und die Russen guckten dann blöd aus der Wäsche, um es mal vorsichtig zu sagen, und haben dann sozusagen das Rennen verloren, was natürlich die amerikanische Seele besonders gestreichelt hat. Und
wobei natürlich der Ostblock auch den ersten Menschen ins Weltall gebracht hat, ne?
Ja, also die haben, also die Steps dahin, ja, da waren die mindestens auf Augenhöhe, eher vor. Also der erste Mensch war Juri Gagarin, der war, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber das war jedenfalls kurz nach Sputnik und auch lange deutlich vor der Mondlandung. Und die Mondlandungen sind ja 72 beendet worden. Also bis 72 sind noch mehrere Expeditionen auf den Mond durchgeführt worden. Und dann ist sozusagen die alte Werner von Braun-Idee weitergegangen, nämlich dass man Raumstationen in den Umlauf bringt, um dort von dort aus dann weiter zu arbeiten und zu forschen. Und das ist das, was wir jetzt als ISS kennen. Und diese ISS wird im Übrigen immer noch von Russen und Amerikanern und Europäern und Japanern gemeinsam betrieben. Übrigens auch Australien, also ist auch dabei. Das heißt, bisher sind die Russen aus diesem Projekt noch nicht ausgestiegen. Sie haben es allerdings angekündigt, dass sie 2028, glaube ich, das beenden werden. Aber das ist immer noch nicht sicher. Und da, ich muss wirklich sagen, also das fasziniert mich auch heute noch, dass du so ein Ding da oben rumtrudeln lassen kannst und dass man da reinklettert und dann safe ist und zwar Dosenfutter kriegt, aber irgendwie doch da gut leben kann. Also was heißt gut? Jedenfalls leben kann. Ja. Und dass das eben wirklich funktioniert und zwar so lange jetzt schon, dass es einigermaßen stabil ist. Und dann kommt noch das Letzte, was ich zu diesem Thema zu sagen habe. Es ist ja nicht so wirklich historisch. Ich musste zu meiner Zeit als Moderator im Deutschlandfunk mal eine Sendung moderieren, in der ein Beitrag und ein Gespräch platziert war über die Landung auf dem Mars. Mhm. Hubble, irgendwie sowas.
Hubble und ist ein Teleskop. Es gab ein paar Landungen auf dem Mars.
Wie heißen denn die Dinger nochmal, die da gelandet sind?
Da müsste ich jetzt nachgucken, wie im Einzelnen hießen die Mars-Mission.
Ist egal, jedenfalls irgend so einer, der da gelandet ist. Und der sendete dann Fotos auf die Erde, die dann natürlich auch in der Tagesschau liefen und so, wo ich sie habe sehen können. Und ich habe dann das Gespräch mit der Frage eröffnet, könnten Sie mir mal bitte erklären, wie kommt ein gestochen scharfes Farbfoto vom Mars auf mein Fernsehgerät? Mhm. Und dann hat er mir das erklärt. Ich habe gesagt, boah, das ist so geil. Da sind Spiegel, da werden Spiegel irgendwo platziert und dann wird das weiter sozusagen weitergegeben und auf Wellen rübergeschickt. Ich habe es nicht verstanden, aber dass das überhaupt geht, ja, das sind ja Millionen von Kilometern. Gestochen scharf in Farbe. Holger, jetzt bitte, ja, das ist doch irre. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, ich bin nur Historiker, ich verstehe das wirklich nicht. Ich verstehe es einfach nicht, aber ich finde es absolut faszinierend.
Wann war denn das ungefähr, als du dieses Interview gemacht hast?
Ja, wenn ich das noch wüsste, also ich habe das 25 Jahre gemacht, Holger, ich weiß das nicht mehr. Also es gab
zahlreiche Mars-Missionen, die alle möglichen Namen hatten.
Also das war, glaube ich, die letzte oder vorletzte, wo diese Bilder kamen, wo man nach Wasser gesucht hat und wo eine Zeiss-Icon-Kamera drauf war oder sowas. Das war ja der deutsche Teil an der ganzen Geschichte und die hat einfach tolle Fotos gemacht, wirklich irre.
Okay, das Perseverance eventuell?
Keine Ahnung.
Ingenuity? Okay, also ich könnte jetzt alle vorlesen. Ist ja auch schnurz, genau.
Ist schnurzegal. Was, dass das geht, da muss ich, da habe ich dann abgeklappt und habe gesagt, ey, super, und was haben wir dann da gefunden? Das war mir dann schon wieder egal, aber das war zwar die Hauptaufgabe, aber ich fand es besser zu wissen, wie dieses Futter hierher kommt. Und ich bin ganz sicher, dass ganz viele Leute das auch immer noch nicht verstanden haben, und weil es ist ja auch schwierig. Und insofern, ich finde Weltraum und Weltall und Mond und überhaupt extrem faszinierend. Auf der anderen Seite frage ich mich, was soll es? Das ist die Metafrage, die ich immer noch darüber habe. Was
kann
soll
ich dir beantworten?
Ja, sag mal.
Die Metafrage für jegliche Grundlagenforschung.
Ja,
meine Meta-Antwort für jegliche Grundlagenforschung lautet:
Okay.
Manchmal muss man nach Indien fahren, um Amerika zu finden.
Ja, genau. Also das habe ich dann auch akzeptiert, aber auf der anderen Seite, wir haben hier so viel Kacke am Dampfen. Ich meine,
die würde aber auch dampfen, wenn wir kein Geld für
Weltraum. Ich weiß wohl, das ist idealistisch und überhaupt, aber irgendwie habe ich da ein schlechtes Gefühl bei, aber immerhin, es fasziniert mich, und insofern ist ja vielleicht Grundlagenforschung auch ganz wichtig.
Ich habe noch was Faszinierendes, und zwar gibt es einen Film, wo wir es eben mit One Small Step for a Man hatten. Es gibt einen Film, der ist, ich weiß gar nicht, ob Arte den beauftragt hat, denn ich hatte den auf Arte gesehen, es gibt auf YouTube auch den kompletten Film zu sehen. Der Film heißt Kubrick, Nixon und der Mann im Mond. Das ist eine Fake-Doku, die extra produziert worden ist, um zu zeigen, wie man alleine durch Schnitttechnik Missinformation, Desinformation verbreiten kann. Und die Desinformation, die da verbreitet wird, ist, die Amis waren gar nicht auf dem Mond. Nee, doch, warte. Die Amis waren auf dem Mond, aber Nixon hat von Stanley Kubrick im Studio den kompletten Mond nochmal nachbauen lassen, wo sie dann die Mondlandung inszeniert haben für den Fall, dass die echte Mondlandung schief geht. So, das, was völliger Schwachsinn ist. Da kommen Leute zu Wort, da kommt Donald Rumsfeld zu Wort und bestätigt das. Ja? Aber das macht er gar nicht, sondern die haben es halt so clever geschnitten, dass der Off-Sprecher sagt, ja, und dann haben sie so und so und so, und dann Umschnitt auf Donald Rumsfeld, der einfach nur sagt, ja, das war eine wilde Zeit damals. So,
ja.
Und das haben die aber so perfekt gemacht alles und wirklich gefälschte Zeitzeugen geholt und sowas. Und ich habe das gesehen, ich kann mich noch dran erinnern, ich kam nach Hause, hab irgendwie die ersten paar Minuten verpasst, hab mir den Film angeguckt und war am Ende so empört über diese Unverschämtheit der USA und sowas. Bis ich dann im Abspann dachte, Moment mal, da stimmt was nicht. Weil nämlich der Typ, ja, der Whistleblower, hieß Ambrose Chappell. So. Ambrose Chappell ist der Name aus dem Hitchcock-Film, der Mann, der zu viel wusste. Der hieß Ambrose Chappell. Und Ambrose Chappell war Pfarrer und wurde in einer Kapelle interviewt. Also die haben das halt auch alles so hoch verdichtet, dass du überhaupt nicht darauf gekommen bist, dass das irgendwie eine Verarsche sein könnte. Ein toller Film, kann ich absolut empfehlen. Ist nur eine Dreiviertelstunde lang. Link gibt's in den Shownotes.
Sehr schön.
Ne? Matthias von Hellfeld, ich danke dir.
Sehr gerne.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 28. Juli 2025 auf DLF Nova.
Ist nicht tot.